Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Pleitegeier über der Wall Street. Die Investmentbank Lehman Brothers meldet einen Milliardenverlust. Ein 400-Millionen-Polster. Bundesrätin Leuthard verspricht den Bauern Unterstützung im Freihandel mit der EU. Die Teilchen kommen in Fahrt. Am CERN beginnt das größte wissenschaftliche Experiment in der Geschichte der Menschheit. Es ist Zeit, dass was passiert. Sonst passiert was. Der britische Ökonom Nicholas Stern zu Maßnahmen gegen den Klimawandel. Hurricanes sind schlimm. Armut macht sie noch schlimmer. Haiti nach 4 Wirbelstürmen. Und vom Diktator fehlt jede Spur. Umso mehr wird spekuliert. Nordkoreas Führer Kim Jong-il soll schwer krank sein. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Eva Gamitta.
In den USA kämpft eine der bekanntesten Banken ums Überleben. Dabei handelt es sich um die viertgrößte Investmentbank Lehman Brothers, die für das dritte Quartal einen Verlust von fast 4 Milliarden Dollar meldet. Manuel Rentsch berichtet.
Eigentlich wollte die einst renommierte Bank die Quartalszahlen erst nächste Woche vorlegen, doch nachdem an der Börse der Aktienkurs gestern um 45% eingebrochen war, sah sich die Bank gezwungen, heute etwas Klarheit zu schaffen. Neben dem Verlust musste Lehman Brothers auch einen weiteren Abschreiber bekannt geben. Im dritten Quartal hat die Investmentbank erneut 5,6 Milliarden Dollar mit faulen Krediten verloren. Nun braucht Lehman Brothers dringend neues Geld, doch die Verhandlungen mit möglichen neuen Investoren sind bisher gescheitert. Deshalb will die Bank einen Teil des Geschäftes abspalten, so zum Beispiel die Vermögensverwaltung, das Asset Management und den Private Equity Bereich. Zudem will sie Immobilien für mehrere Milliarden Dollar verkaufen. Lehman Brothers ist vor über 150 Jahren gegründet worden durch deutsche Einwanderer. Nun steckt die Bank in der größten Krise der Firmengeschichte.
Die EU-Kommission hat ihre Wachstumserwartungen für das laufende Jahr deutlich zurückgeschraubt. Die Volkswirtschaften der EU würden durchschnittlich nur um 1,4% zulegen, teilt die Kommission mit. Das seien 0,6 Prozentpunkte weniger als im April vorhergesagt. In Deutschland, Spanien und Großbritannien droht laut EU-Kommission gar eine Rezession. Für den Rückgang verantwortlich seien die Krise auf den Finanz- und Immobilienmärkten sowie die hohen Preise für Rohstoffe. Der Bundesrat macht einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem Agrarfreihandelsabkommen mit der EU. Jährlich sollen 400 Millionen Franken beiseite gestellt werden, um dereinst die Auswirkungen auf die Bauern und die Lebensmittelindustrie abzufedern. Dies kündigte Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard an. Geöffnet werden soll die Reserve aus Zolleinnahmen. Der Schweizerische Bauernverband will sich morgen zu dem Vorschlag äußern. Skeptisch reagieren die Kleinbauernvereinigung und die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniter. Der Bundesrat will die Bundesanwaltschaft künftig alleine beaufsichtigen. Das schlägt die Landesregierung dem Parlament vor. Heute wird die Bundesanwaltschaft fachlich vom Bundesstrafgericht in Bellinzona, administrativ vom Eidgenössischen Justizdepartement kontrolliert. Die Bundesratsparteien FDP, CVP und SP reagieren ablehnend. Sie fordern eine unabhängige Aufsicht über die Bundesanwaltschaft. Einzig die SVP zeigt sich erfreut darüber, dass die Landesregierung die Forderung von Altbundesrat Blocher erfüllen wolle. Der Bundesrat hat erste Vorschläge präsentiert, wie die Invalidenversicherung langfristig gesichert werden kann. So sollen IV-Rentner vermehrt wieder ins Arbeitsleben eingegliedert werden. Der Bundesrat schlägt deshalb vor, jeden Fall zu überprüfen und den Betroffenen gezielt zu helfen. Ziel sei es, dass die IV bis in 8 Jahren ohne Mehrwertsteuergelder auskommt. Im Sommer hatte das Parlament einer kurzfristigen Zusatzfinanzierung aus Mehrwertsteuer und AHV zugestimmt. In Genf hat der weltweit größte Teilchenbeschleuniger den Betrieb aufgenommen. Physiker erhoffen sich von der gigantischen Maschine Antworten auf grundlegende Fragen nach dem Ursprung und Aufbau des Universums. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Ein kreisförmiger Tunnel, 27 Kilometer lang, 100 Meter unter der Erdoberfläche. Darin ein Rohr, in dem winzige Materieteilchen mit fast Lichtgeschwindigkeit kreisen. 15 Jahre dauerte es, diese gigantische und hochkomplexe Maschine zu planen und zu bauen. Heute Morgen bewiesen ihre Erbauer, dass sie funktioniert. Um 10:30 hatte der Teilchenstrahl die 27 Tunnelkilometer zum ersten Mal umrundet. Die CERN-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen reagierten euphorisch.
I didn't believe it. I had to see it the second time and then I thought, oh wow, it really worked. Absolutely amazing. Also I think that everybody is just floating right now.
Verena Kain, Physikerin im Kontrollraum des Beschleunigers, traute ihren Augen kaum. Alle am CERN schwebten im Moment, meinte sie. Der schnelle morgendliche Erfolg mit dem ersten der zwei Strahlen beflügelte die Forscher. In der Kürze hatten sie auch den zweiten Strahl getestet, der in der Gegenrichtung durch den 27 Kilometer langen Tunnel fliegt. Beide Strahlen sind notwendig, um die kreisenden Teilchen später aufeinander prallen zu lassen. Aus den Bruchstücken, die dabei entstehen, hoffen die Physiker, wichtige neue Erkenntnisse über den Aufbau der Materie zu gewinnen. Im Vorfeld äußerten Kritiker die Befürchtung, es könnten bei diesen Experimenten gefährliche schwarze Löcher entstehen. Das CERN hat solche Szenarien ausgeschlossen. Zu den befürchteten Demonstrationen der CERN-Kritiker kam es heute nicht.
Der Ex-Präsident des Fußballclubs Servette, Marc Roger, ist vom Genfer Strafgericht zu 2 Jahren bedingt verurteilt worden. Das Gericht befand den 45-jährigen Franzosen der Urkundenfälschung und ungetreuen Geschäftsführung schuldig. Roger soll nach der Übernahme des FC Servette im Februar 2004 über 12 Millionen Franken Schulden angehäuft und den Genfer Traditionsverein 1 Jahr später in den Konkurs getrieben haben. Die tschechische Regierung ist einverstanden mit der Stationierung von US-Soldaten auf tschechischem Territorium. Dies im Zusammenhang mit dem geplanten US-Raketenabwehrschild. Die US-Soldaten sollen nach offiziellen Angaben den Raketenabwehrschild bauen und in Betrieb setzen. Russland fühlt sich durch diese Militärpläne in seiner Sicherheit bedroht. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Mohamed El-Baradei, will sich nicht um eine Verlängerung seines Mandats in 1 Jahr bewerben. Der 66-jährige Ägypter wurde von der IAEA erstmals vor 11 Jahren zum Leiter der Behörde bestimmt. El-Baradei und die IAEA erhielten 2005 den Friedensnobelpreis. Der niederländische Staat kann nicht verklagt werden, weil seine Blauhelmtruppen im Bosnienkrieg versagt haben. Die Friedenssoldaten der UNO seien nämlich nicht direkt der niederländischen Regierung unterstellt gewesen. Das hat ein niederländisches Gericht entschieden. Die Zivilklage gegen die Niederlande eingereicht hatten 2 Überlebende des Massakers in Srebrenica. Dort hatten Serben vor 13 Jahren Tausende von Bosniern getötet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.121 Punkten minus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.335 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.5937 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.1361 Franken. Das Wetter bis morgen Donnerstagabend. Im Osten und Süden scheint am Vormittag oft die Sonne, sonst ist es mit wechselnder Bewölkung nur teils sonnig. Im Laufe des Tages gehen einzelne Schauer oder Gewitter nieder, besonders in den Bergen. Die Temperatur erreicht 21 bis 26 Grad. Am Freitag wird es trüb und zeitweise nass bei 19 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Sturmtief über der Wall Street, der Nummer 4 der US-Banken, droht die Pleite. Ein neues Opfer der Krise, sicher nicht das letzte. Verwüstung eines verwüsteten Landes. Hurricanes zerstören Haiti, aber die eigentliche Katastrophe ist die Armut. Notgroschen für die Schweizer Bauern. Der EU-Freihandel soll mit etwas Geld versüßt werden, aber auf dem Hof herrscht keine Freude. Der liebe Führer saß nicht in der ersten Reihe. Nordkoreas Staatschef ist abgetaucht. Spekulationen über die Dunkelkammer. Und dann 5 Grad wärmer war es schon einmal, sagt der Ökonom Sir Nicholas Stern. Aber es sei lange her.
The last time we were 5 degrees centigrade hotter was roughly speaking 30 to 50 million years ago, when the world was covered in swampy forests. There were alligators near the North Pole.
Vor 30 bis 50 Millionen Jahren war die Erde von sumpfigen Wäldern überzogen und am Nordpol lebten Alligatoren. Im Echo der Zeit erklärt Stern, was zu tun ist, damit sie nicht wiederkommen. Schließlich im Dossier Bürgermeister Tosi krempelt die Ärmel hoch. Besuch in der Lega-Stadt Verona und ein Blick hinter die Kulissen. Fanny und Freddy, die beiden US-Hypo-Institute, wurden vor 3 Tagen aus ihrer schweren Not gerettet. Die Regierung verstaatlichte sie und es gab Applaus von der Finanzwelt, von jener Seite also, die sonst vom Staat in der Wirtschaft nichts wissen will. Aber die Ruhe dauerte nicht lange. Gestern stürzten die Börsenkurse der viertgrößten US-Bank Lehman Brothers auf die Hälfte ihres Werts. Schon wieder eine Bank in Not und sicher nicht die letzte. Wer kann oder muss hier einspringen? Darüber sprach ich mit Tobias Bayer von der Financial Times Deutschland. Ich fragte ihn zuerst, stimmt der Eindruck, dass die Krise eher zu als abnimmt?
Also ehrlich gesagt, ich teile diese Einschätzung. Es gibt diverse Gesundbete. Einer davon ist Josef Ackermann, der deutsche Bankchef, der immer wieder behauptet hat, jetzt ist das Licht am Ende des Tunnels erreicht. Und das ist es mitnichten. Also nur um ein Beispiel zu nennen, Fanny und Freddy, das sind natürlich die wichtigsten Spieler auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt. Und als sie gerettet wurden, jetzt setzte erst eine Erleichterung ein auf dem Markt. Aber wenn man sich genau überlegt, ist es schon ein gewaltiger Schritt, wenn die Regierung hier eingreifen muss. Und das zeugt eigentlich eher davon, wie schlimm es um die Bankenwelt bestellt ist.
Und jetzt steht nach den beiden großen Fs die Nummer 4 der US-Banken Lehman Brothers möglicherweise vor dem Bankrott.
Möglicherweise. Also ich kann und will mich hier auch nicht festlegen. Was der Markt natürlich tut und das seit Monaten, er zieht Parallelen zu Bear Stearns. Bear Stearns ist, weil dieser Wertpapierhändler, auch ein Wall Street Haus, das Mitte März notverkauft werden musste. Und seit dieser Notrettung wird spekuliert, dass Lehman Brothers das gleiche Schicksal teilt. Und das gibt auch klare Gründe dafür. Einmal hat Lehman Brothers wie Bear Stearns auch kein Einlagengeschäft oder kein großes Einlagengeschäft und muss sich eben über den Kapitalmarkt refinanzieren. Und das Zweite ist, es gibt diverse Gerüchte, wie auch bei Bear Stearns. Da kann man jetzt behaupten, dass es auch Interessen gibt, dass also diejenigen, die auf eine Pleite wetten, auch damit verdienen, dass sie eben Gerüchte verbreiten. Aber das Modell ist das gleiche, die Parallelen gibt es.
Ich würde nach Ihrem zweiten sogar sagen, und drittens, wer soll das jetzt kaufen? Lehman ist in Not und bei einem Verkäufer in Not warten die Investoren auf sinkende Preise.
Richtig. Also wir sehen jetzt eines, die Koreaner, die Korean Development Bank war in Gesprächen, dort bei Lehman Brothers einzusteigen. Also es war jetzt ehrlich gesagt nie ganz klar, was dort zur Disposition stand. Also es galt wohl 25% zu übernehmen, aber die Koreaner haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir haben uns nicht zu diesem Preis einigen können. Das zeugt halt davon, dass auch gerade staatliche Investoren, Staatsfonds auch kalte Füße kriegen. Es könnte natürlich sein, dass ein ähnliches Modell gibt wie bei Bear Stearns, nicht, dass also die Notenbank einen Risikoschirm aufspannt und dann eine große Geschäftsbank zugreift.
Das heißt, da muss wieder die Notenbank einspringen, vielleicht am Ende sogar nochmals der Staat. Warum überlässt man eine solche Bank nicht einfach ihrem Schicksal?
Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Und so richtig gibt es die Antwort nicht. Es gibt 3 Argumente, die immer genannt werden für solche Eingriffe. Das eine Argument lautet, too big to fail. Diese Bank ist einfach zu groß, hat zu viel zum Beispiel Kreditgeschäft, dass sie jetzt pleite gehen könnte. Sie würde einfach zu viel mit sich reißen. Die zweite Variante, das wird schon etwas, sagen wir mal, etwas spitzfindiger, ist das, was bei Bear Stearns erzählt worden ist und Herr Bernanke, der Notenbankchef, auch immer wieder erzählt. Die Bank war too connected to fail, was so viel heißt wie, sie hat einfach sehr, sehr viele Geschäftspartner, war sehr umtriebig, nicht unbedingt groß, was die Bilanzsumme betrifft, aber eben umtriebig. Deshalb mussten wir sie retten. Bei Fannie Mae und Freddie Mac, den beiden Hypothekenfinanzierern, die sind erstens sehr, sehr groß, das ist richtig, aber auch da gab es eine neue Spielart, nämlich sie sind too foreign to fail. Das heißt, es gibt auch politische Interessen, also die Chinesen beispielsweise, die einen Großteil der Schuldpapiere halten, den kann man jetzt nicht zumuten, dass auf einmal die USA hier die Pleite erklärt. Nicht? Das wäre ein politisches Desaster und würde halt insgesamt ihre Finanzierungsfähigkeit der USA in Zweifel ziehen.
Wer jetzt nach dem Staat ruft, hat noch vor wenigen Monaten gewarnt vor mehr Regulierung durch den Staat. Geht das auf?
Das ist der Widerspruch. Ich meine, letztlich haben die Banken davor gewarnt, hatten eigentlich immer davon profitiert, sozusagen von diesem Laissez-faire, den es gab. Also staatliche Regulierung war immer der Feind und jetzt wird wieder nach dem Staat gerufen. Nicht? Da haben Sie vorhin ganz recht, das ist nicht in Ordnung.
Dann muss man ganz konkret fragen, wann soll der Staat wie regulieren und vor allem, wenn was schief geht, wann ist er berechtigt, wann gibt es wirklich gute Gründe zu intervenieren?
Wir müssen es vielleicht an einem konkreten Beispiel sehen. Bei Fannie Mae und Freddie Mac, ich hätte mir gewünscht, klare Regeln, ab welcher Kapitaluntergrenze, ab welcher, wenn die unterschritten wird, wann tritt dieser Fall ein? Also das neue Gesetz.
Aber die Kapitalgrenze bei Fannie und Freddie war noch gar nicht unterschritten.
Die war noch gar nicht unterschritten, da haben Sie recht. Das ist der Punkt. Die Frage war, welche Kapitalgrenze nehme ich, welche Bilanzierung stelle ich zugrunde? Das wurde alles im Gesetz gar nicht geregelt. Und vielleicht auch ein weiteres Kriterium, die Frage nämlich der Tätigkeit auf dem Hypothekenmarkt. Also man hätte vielleicht auch eine Art Aktivitätskriterium auf dem Hypothekenmarkt als Eingriffsschwelle definieren können. Nicht? Also das war ja ein Problem, dass eben Fannie und Freddie gar nicht mehr ihre Funktion ausüben konnten.
Also zum Beispiel auch nicht warten, bis zwei Institute den halben Hypothekenmarkt im Griff haben.
Das ist der Fehler dieser amerikanischen Politik. Also man wundert sich überhaupt, dass ein Land der freien Marktwirtschaft sich solche zwei Institute leistet. Das ist ja etwas, was für uns Kontinentaleuropäer schwer verständlich ist. Und diese Warnzeichen, die gab es seit den 80er Jahren.
Das war Tobias Bayer von der Financial Times Deutschland. Zur aktuellen Finanzkrise finden Sie auch ein Online-Dossier auf unserer Website www.deris.ch. Fast jeder Wirbelsturm in der Karibik trifft irgendwann auf Haiti und alle verwüsten das ärmste Land Amerikas. Dieses Jahr allein schon waren es 4. Besonders große Schäden hat der Hurrikan Hanna angerichtet. Hunderte von Menschen hatte das Leben und Hunderttausende die Existenz gekostet. Hilfsorganisationen haben zwar seit letztem Wochenende mit der Verteilung von Lebensmitteln und Trinkwasser begonnen, doch viele Regionen seien noch immer nicht erreichbar, sagt Inet Durandis, die seit Jahren für das HECS auf Haiti arbeitet. Auslandredaktorin Brigitte Zink hat mit ihr gesprochen.
Noch bestens erinnert sich Inet Durandi an den Wirbelsturm Jeanne, der vor 4 Jahren ganz Haiti verwüstet und 3000 Menschen das Leben gekostet hat. Doch die Folgeschäden der diesjährigen Wirbelstürme seien weit schlimmer.
Il y a eu beaucoup de dégâts et aussi beaucoup de pertes de maisons et d'infrastructures. Et il y a plusieurs rivières qui maintenant font leur lit.
Zerstörte Häuser, kaputte Straßen, unpassierbare Brücken, Flüsse, die jetzt in der Regenzeit über die Ufer treten und einen Großteil der Ernte vernichten. Nicht zu reden von den vielen Dörfern nördlich der Hauptstadt Port-au-Prince, die noch immer von der Außenwelt abgeschnitten sind, unerreichbar für Überlebenshilfe, sagt Inet Durandi.
Donc, on peut même pas porter secours.
Auffallend dabei, trotz größerer Zerstörung, trotz zerstörerischer Fluten, trotz der Verzweiflung über die ewig wiederkehrenden Wirbelstürme, die letzten 3 Hurrikans auf Haiti haben mit 600 Todesopfern weniger Menschenleben gekostet als vor 4 Jahren. Zum einen hätten die Menschen aus der Erfahrung gelernt und seien reflexartig auf Dächer geklettert, zum anderen sei die Verteilung der Hilfsgüter weniger chaotisch als noch vor 4 Jahren. Dies sei nicht bloß das Verdienst der Hilfsorganisationen, sondern auch das der neuen Regierung, die letztes Wochenende vom Parlament bestätigt wurde.
Le gouvernement s'adresse aux gens aussi, leur demande, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire au niveau du comité.
Die neue Regierung kümmere sich um die Nöte der Leute, informiere die Öffentlichkeit über das Ausmaß der Katastrophe und koordiniere die Arbeit der zahlreichen Hilfsorganisationen. Trotz leisen Ansätzen zu einer besseren Bewältigung der Zyklonschäden, Haitis Lage bleibt desolat. Dies sieht man auch bei einem Blick auf Haitis Nachbarland. Die Dominikanische Republik, die sich die Karibikinsel mit Haiti teilt, wird nämlich nie so schlimm verwüstet wie Haiti. Denn im Gegensatz zu Haiti ist die Dominikanische Republik noch zu knapp 30% bewaldet. In Haiti dagegen macht der Baumbestand bloß noch ein einziges Prozent aus. Wegen solch radikaler Abholzungen seien die Schäden derart groß, sagt Agronomin Durandi.
Donc il y a une très forte pression sur les montagnes. Il y a la coupe effrénée des arbres.
Holzschlag erhöhe den Druck auf die Berge. Der Humus werde abgeschwemmt. Statt zu versickern, fließe das Wasser ungehindert in die Tiefe und überschwemme bei sintflutartigen Regenfällen dann ganze Landesteile. Auch auf Haitis ebenen Kulturflächen fehlten die Bäume und somit auch der Schutz vor orkanartigen Winden, sagt sie. Aber am Anfang des ganzen Teufelskreises stehe die Armut, ist Inette Durandy überzeugt. Die Leute bräuchten das Holz schlicht zum Überleben, auch wenn dies ökologisch katastrophale Folgen habe. Aber Wiederaufforstungsprojekte scheiterten häufig daran, dass die meisten Leute auf Haiti ihr Land pachteten und nicht besäßen. Und dem Staat fehle das Geld für das nötige landesweite Aufforstungsprojekt. Durandy glaubt deshalb, dass für die Wiederaufforstung Haitis viel Freiwilligenarbeit und internationale Hilfe nötig sein wird.
Endlich wieder einmal gute Nachrichten für die Bauern, denkt man. Der Bundesrat will für sie einen Notbatzen zur Seite legen. Er soll den Übergang zum internationalen Wettbewerb finanziell abfedern, der den Bauern durch das geplante Freihandelsabkommen mit der EU droht. Doch bei den Bauern sorgt die vorgesehene Reservekasse nicht für Freude. Geraldine Eicher.
Mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse. Erst hat der Bundesrat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Begleitmaßnahmen für einen allfälligen Agrarfreihandel diskutiert. Damit hat der Bundesrat jene Kreise eingebunden, die der Marktöffnung und dem Wettbewerb kritisch gegenüberstehen. Nun lockt der Bundesrat mit Geld. Er will in den Jahren 09 bis 16 jährlich 400 Millionen Franken für die Finanzierung von Begleitmaßnahmen für die Bauern und die Ernährungswirtschaft bereitstellen. Herbert Karch von der Vereinigung der Kleinbauern hält das für problematisch.
Ich halte es für den falschen Versuch. Es ist eher so, wenn man jetzt mit viel Geld lockt, dann droht die Diskussion um eine Strategie, um Maßnahmen eher in den Hintergrund zu treten. Es könnte dann auch der große Kampf bereits um die Verteilung dieser Gelder losgehen. Und dann hat man das Gegenteil von dem, was man bewirken sollte. Wir brauchen eine einheitliche Strategie, hinter der der gesamte Lebensmittel- und Agrarsektor steht und nicht ein Gerangel um zusätzliche Millionen und Milliarden.
Die Schaffung einer Reservekasse sei keine Speck-fängt-Maus-Strategie, sondern eine Notwendigkeit, kontert Landwirtschaftsministerin Doris Leuthard.
Wenn wir nichts tun, dann würde von einem Jahr auf das andere der Finanzhaushalt mit erheblichen Auszahlungen belastet.
Trotzdem, Herbert Karch ist über diese Ankündigung einer Reservekasse nicht glücklich. Schließlich rechnet der Bundesrat selbst mit einem Einkommensausfall für die Bauern von 3 bis 6 Milliarden Franken, wolle aber vorerst nur Reserven in der Höhe von gut 3 Milliarden aufbauen. Und wenn mit dem Geld dann nur eine Art Sterbeprämie für Bauern finanziert werde, könne er das nicht gutheißen, so Herbert Karch. Ähnlich kritisch beurteilte es auch Hans-Jörg Walter vom Schweizerischen Bauernverband. Er sieht eine Alternative zum Agrarfreihandel mit der EU. Ihm schwebt eine pragmatische, schrittweise Marktöffnung vor. Details dazu will er morgen bekannt geben.
Wir möchten von der EU einen Abbau der Vorschriften, der nicht-tarifären Handelshemmnisse und wir möchten eigentlich zuerst einmal das bisherige Potenzial der Exporte ausnutzen.
Das könne auch Bestandteil sein der Verhandlungen mit der EU. Die Delegationsleiter der EU seien bisher nicht auf eine solche Variante angefragt worden. Nur Negatives sieht Hans-Jörg Walter in der Ankündigung einer Reservekasse aber nicht.
Immerhin, der Bundesrat macht ernst und macht sich Sorge um die Finanzierung und deshalb beginnt er zu sparen.
Hans-Jörg Walter lobbyiert noch diese Woche bei den kantonalen Landwirtschaftsdirektoren und versucht, einen möglichst fruchtbaren Boden für seine Ideen zu schaffen. Denn schon im Oktober oder November könnten die Verhandlungen für ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU starten.
Der Bericht von Geraldine Eicher im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's so weiter. Der Weg aus der Klimakatastrophe, Gespräch mit dem britischen Ökonomen Nicholas Stern. Wo ist der liebe Führer? Spekulationen um das Verschwinden des nordkoreanischen Staatschefs. Und im Dossier die Wunderstadt Verona, Erklärungen und Anmerkungen zu einem Erfolgsrezept der italienischen Lega. Dass der Klimawandel die Welt in einen sehr unwirtlichen Ort verwandeln könnte, war längst bekannt. Aber erst der Bericht des britischen Ökonomen Nicholas Stern vor 2 Jahren schien die Weltöffentlichkeit so richtig wachzurütteln. Dabei malte Stern keine düsteren Szenarien, sondern stellte Rechnungen an. Die Weltwirtschaft würde 20% schrumpfen, wenn nichts gegen den Klimawandel unternommen würde. Und die Klimakatastrophe zu vermeiden, kostete nicht mehr als 1% des weltweiten Einkommens, vergleichsweise wenig. Heute trat Nicholas Stern an einer Tagung des Sustainability Forums in Rüschlikon auf. Priscilla Imboden fragte ihn dort, was seit der Veröffentlichung seines Berichts passiert sei.
I think the progress in the last 2 years has been very striking in terms of international commitments. At the beginning of last year, George Bush, President.
Die Fortschritte in den letzten 2 Jahren sind beeindruckend, wenn man die international eingegangenen Verpflichtungen betrachtet. Anfang letzten Jahres hat der Präsident der USA, George Bush, erstmals gesagt, dass der Klimawandel hauptsächlich von Menschen verursacht sei. Die EU versprach sehr harte und praktische Maßnahmen. Der G8-Gipfel sprach sich für eine weltweite CO2-Reduktion von 50% aus bis ins Jahr 2050. Da gab es die UNO-Klimakonferenz auf Bali, die nächstes Jahr in Kopenhagen zu Ende gebracht werden soll, mit einem Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll. Dieses Abkommen wird stark und klar sein, und wenn Sie mich fragen, ist diese Konferenz in Kopenhagen die wichtigste internationale Diskussion, das wichtigste Entscheidgremium seit dem Zweiten Weltkrieg.
And in my view, that meeting in Copenhagen at the end of next year is the most important international discussion and decision-taking forum since the Second World War.
Sie prognostizierten, dass der Klimawandel eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte. Was würde das genau heißen?
Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, stehen die Chancen mindestens 50-50, dass die Welt Anfang nächsten Jahres 5 Grad wärmer ist als zu den vorindustriellen Zeiten um 1850. Das hätte enorme Konsequenzen. Eine solche Erwärmung würde neu definieren, wo Menschen und Tiere leben könnten. Wir würden uns ein so feindliches Umfeld schaffen, dass es zu großen Völkerwanderungen käme und damit zu Konflikten. Das sind die Risiken und Kosten, an die wir dachten. Und ich glaube nicht, dass eine rationale Welt zulassen kann, dass es so weit kommt.
Um diese großen Schäden zu vermeiden, haben Sie ausgerechnet, liegen die Kosten weit tiefer als der Schaden. Wenn das stimmt, weshalb wird nicht viel mehr gemacht? Bis jetzt wurde in den letzten 2 Jahren ja vor allem darüber geredet.
You're absolutely right that the cost of.
Sie haben völlig recht. Die Maßnahmen oder, wenn Sie so wollen, die Versicherung, die wir abschließen müssen, um diese gewaltigen Risiken zu vermeiden, ist ziemlich billig, wenn man sie vergleicht mit den drohenden Schäden. Die Maßnahmen kosten 1% des globalen Bruttosozialproduktes, die drohenden Schäden dagegen 5, 10 bis 20%. Das ist ein sehr guter Deal und ich glaube, die Leute begreifen das allmählich. Und jetzt fangen wir auch an, über die konkreten Maßnahmen zu sprechen, mit denen diese Verpflichtungen und Ziele auch tatsächlich erreicht werden können. Die richtigen Anreize, die Preise für den CO2-Ausstoß, die richtigen Regulierungen. Ich hoffe und glaube, dass diese Diskussion, die mit Verpflichtungen und Zielen anfangen musste, sich jetzt auf die Maßnahmen zubewegt. Und die Konferenz in Kopenhagen ist entscheidend, denn wir haben nicht viel Zeit.
Oft kommt es vor, dass Wirtschaftsinteressen sich gegen eine sehr starke, griffige Klimapolitik wenden, weil sie sagen, das kostet zu viel. Das bedeutet dann schlussendlich einen Standortnachteil.
It's an argument that you often hear, but very often it's a slogan without analysis.
Dieses Argument hört man oft, aber es ist ein Slogan ohne Analyse, ohne Zahlen. Wir sprechen von einer einmaligen Erhöhung der Kosten um 1-2%. Preise schwanken oft stärker, ohne das Wachstum zu stoppen. Wir müssen weiterdenken, als ein paar Vertreter von Spezialinteressen mit ihrer Bettelei es tun. Es entstehen ja auch gewaltige Chancen, riesige neue Märkte und Möglichkeiten, Dinge auf eine völlig neue Art zu tun.
Kommen wir noch zu den Kosten. Sie sagen, 1% des globalen Wirtschaftseinkommens wird es kosten, um den Klimawandel zu bremsen. Der Klimawandel wurde von den Industrieländern geschaffen und vor allem die armen Länder werden große Dürren erleben, sie werden Überschwemmungen erleben. Wer sollte das bezahlen?
Die reichen Länder müssen beim Klimaschutz die Führung und die Verantwortung übernehmen. Wenn die Welt bis 2050 ihre CO2-Emissionen um die Hälfte reduzieren soll, dann müssen die Industrieländer ihren Ausstoß um 80% senken. Und die Industrieländer müssen mehr tun, als den Großteil der Kosten zu übernehmen. Sie müssen auch vorzeigen, wie klimaschonendes Wachstum möglich ist. Denn nur solches Wachstum kann und muss es in Zukunft geben.
Welche Instrumente sind nötig und wirtschaftlich? Wir sehen jetzt einen Markt rund um den CO2-Emissionshandel. Wird es auch zum Ziel führen oder ist mehr nötig, um die Entwicklungsländer auf einen sauberen Wachstumspfad zu bringen?
Der CO2-Handel ist ein zwingender Teil der Lösung. Es ist sehr wichtig, diese Märkte aufzubauen in den reichen Ländern und zwischen den reichen Ländern und dem Süden. Über diese Märkte könnten, wenn sie richtig funktionieren, jährlich bis zu 100 Milliarden Dollar pro Jahr in Entwicklungsländer fließen. So groß sollten diese Märkte werden. Zugleich ist es entscheidend, dass man den Entwicklungsländern auch hilft bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. And at the same time helping the development
world with the adaptation that's essential. Der britische Ökonom Sir Nicholas Stern antwortete auf Fragen von Priscilla Imboden. Nordkorea ist das einzige Land der Welt, das einen Toten an der Staatsspitze hat. Kim Il-sung liegt seit 14 Jahren im Mausoleum. Er ist Präsident für alle Ewigkeit. Die Amtsgeschäfte werden von seinem Sohn Kim Jong-il geführt und der lebt noch, nimmt man an. Ganz sicher ist man nicht. Mindestens dessen Gesundheitszustand gibt derzeit Anlass zu wilden Spekulationen. Denn der liebe Führer, wie er sich nennen lässt, ist abgetaucht. Nicht zum ersten Mal. Jetzt aber wird sein Verschwinden ernster genommen als sonst. Warum? Das fragte ich Martin Fritz in Tokio, den früheren ARD-Fernost-Korrespondenten.
Es gibt einige Widersprüche, die Nordkorea-Beobachtern aufgefallen sind. Er hat im Prinzip an den letzten 10 großen Paraden, auch den großen Paraden zum 50. und 55. Geburtstag von Nordkorea teilgenommen. Gestern war die Parade zum 60. Geburtstag. Er war nicht mit dabei. Die Abendnachrichten in Nordkorea haben diese Parade erst relativ spät übertragen. Und der zweite Faktor ist, Kim ist ja der oberste Befehlshaber in Nordkorea. Darauf gründet seine ganze Macht im Land. Und an dieser Parade zur Staatsgründung hat die normale, reguläre Armee nicht teilgenommen. Es gab keine Raketen und keine Panzer zu sehen, sondern nur normale Truppenfahrzeuge und die normale Zivilarmee. Und das ist doch schon sehr auffällig.
Nun wird spekuliert, im Zusammenhang mit dem Abtauchen des Führers Kim Jong-il, er könnte schwer krank sein, ein Schlaganfall. Warum denken alle an Krankheit jetzt? Er könnte doch auch Opfer einer Palastrevolte geworden sein. Es wird immer wieder über Machtkämpfe an der Spitze spekuliert.
Ja, das haben wir immer wieder. Wir wissen ja im Prinzip nichts über dieses Regime. Wir wissen nichts über seine Struktur und seine Arbeitsweise. Und es hat immer wieder Gerüchte über Attentate gegeben und auch Gerüchte von solchen Aufständen hinter den Kulissen. Aber diesmal scheint es doch etwas ernsthafter Informationen zu geben. Diese Gerüchte halten sich eigentlich schon seit Wochen. Aus China war zu hören, dass ein chinesisches Ärzteteam nach Pyongyang gereist sei, um den Führer zu versorgen nach seinem Schlaganfall. Also die Indizien haben sich doch ein bisschen gehäuft in den letzten Wochen, dass diesmal an diesen Gerüchten etwas dran ist. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass der heute 66-Jährige an Diabetes leide und Herzprobleme habe. Das haben die Nordkoreaner immer dementiert. Aber diesmal sprechen doch die Indizien dafür, dass an dieser Krankheit tatsächlich etwas dran sein könnte.
Nehmen wir an, er sei schwer krank, möglicherweise gestorben oder könnte in den nächsten Tagen sterben. Was würde das bedeuten? Wer übernimmt dann? Er hat 3 Söhne. Stehen die bereit?
Ja, es gibt 2 große politische Gefahren aus Sicht des Auslands. Das eine ist, dass womöglich Chaos ausbricht in Nordkorea und es zu Flüchtlingswellen nach Südkorea und nach China kommt. Deshalb achten die Nachbarstaaten seit Jahren darauf, dass das Regime dort stabil ist. Die zweite Gefahr ist natürlich, wer hat Kontrolle über die Atomwaffen von Nordkorea, wenn es Chaos an der Spitze gibt. Man sagt, dass Nordkorea Spaltmaterial für 6 bis 8 Bomben hat, mehrere Bomben fertig hat. Und die Frage ist natürlich, wer übernimmt die Nachfolge, wer bekommt dann die Kontrolle über diese Atomwaffen. Wer als Nachfolger in Frage kommt, da ist immer spekuliert worden, dass einer seiner 3 Söhne möglicherweise die Macht übernehmen könnte. Nun ist es aber so, dass Kim Jong-il selbst in den letzten Jahren nicht den Versuch gemacht hat, einen davon als möglichen Nachfolger vorzustellen oder in die Öffentlichkeit zu schieben, sodass die meisten Analysten davon ausgehen, dass entweder ein Militärkomitee die Macht übernehmen würde, falls Kim Jong-il tatsächlich ausfallen würde, oder dass irgendein starker Mann aus dem Militär die Macht übernehmen würde. Denn heute ist Nordkorea auch de facto schon eine Militärdiktatur. Die Armee hat dort Vorrang vor allen anderen Sachen. Und deshalb wäre es nur natürlich, dass dann auch ein General die Macht übernehmen würde.
In Diktaturen wie Nordkorea schärft sich ja normalerweise die Optik der Untertanen, das heißt Zeichen, wie Sie sie, Indizien, wie Sie sie genannt haben, die späte Fernsehübertragung, die Armee nicht da, der sogenannte liebe Führer auch nicht anwesend. Wie werden solche Zeichen in der Bevölkerung gedeutet?
Das lässt sich ganz schwer sagen. Also ich war 6-mal in Nordkorea und als normaler Ausländer hat man keinen unkontrollierten Zugang zu den normalen Menschen. Die Gespräche werden alle übersetzt von staatlichen Dolmetschern. Das heißt also, man erfährt wirklich nicht, was die Menschen denken. Und das wird auch heute sehr schwer sein. Die Lage der Menschen ist einfach wirklich horrend schwer. Es ist ein bitterarmes Land. Viele Menschen sind mangelernährt. Das Ausland muss weiterhin Nahrungsmittel liefern. Es gibt keinen Dünger für die Felder. Es gibt keinen Strom für die Fabriken, keine Devisen für den Kauf von Rohstoffen. Also die Menschen, die dort leben, haben es wirklich schwer, vielleicht sogar am schwersten von allen Ländern in ganz Asien. Und natürlich, wenn die jetzt hören würden, dass es solche Probleme gibt, dann würden die erstmal still bleiben und abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt, bevor sie sich bewegen.
Das war Martin Fritz, Korrespondent in Tokio. Es ist 18.36 Uhr, Zeit fürs Dossier. Politisch ist im Sommer normalerweise nichts los, ganz sicher nicht in Italien. Dieses Jahr aber demonstrierte Ministerpräsident Berlusconi Tatkraft im Kampf gegen die Müllberge Neapels etwa oder bei der Rettung der maroden Fluggesellschaft Alitalia. Seine Koalitionspartnerin, die Lega Nord, füllte das Sommerloch derweil mit ihren üblichen Parolen. Das klingt wenig aufregend, hat aber Wirkung im Norden. Unser Korrespondent Rolf Pellegrini hat Verona besucht, eine der Hochburgen der Bossi-Partei. Dort regiert Bürgermeister Tosi, ein Hardliner, wie er im Buche steht.
Wohlhabend ist Verona, wohlhabend sind seine Bürger. Der Reichtum ist sichtbar. Die architektonische Kulisse dieser bezaubernden Stadt verstärkt den Eindruck. Die Palazzi, die Piazze, die Kirchen, die Arena. Dazu kommt, Verona ist sehr sauber, sauberer als viele Schweizer Städte. Verona war ich schon früher, vor der Wahl Dorsis zum Bürgermeister. Aber jetzt sei es noch sauberer und auch ein bisschen sicherer, mit weniger Kriminalität. Das erzählt mir Elio, ein Verkäufer in einem Luxusmodeladen im Zentrum, stolz.
Comunque c'è un po' più di senso di sicurezza, un po' più di pulizia. Un qualcosina si è cambiato, credo che si sentano.
Der 39-jährige Bürgermeister Flavio Tosi, ursprünglich ein Informatiker, ist bei der Mehrheit der Bürger beliebt. Mit 60% der Stimmen war er gewählt worden. Wahrscheinlich würde er jetzt nach einem Jahr im Amt noch mehr Stimmen bekommen. Was ist das Rezept für seine Popularität, frage ich Dorsi. Ordentlichkeit und Respekt der Regeln, sagt er. Regeln, die durchgesetzt werden und für alle gelten.
La ricetta è stata quella di mettere un po' d'ordine, pulizia, regole certe e farle rispettare a tutti.
Dorsi ist ein Bürgermeister, der Law and Order will und eine geregelte Immigration. Kurz nach seiner Ankunft im Municipio ließ Dorsi ein illegales Lager für Roma aus Rumänien schließen. Und auch ein linksradikales Sponti-Sozialzentrum. Das kam bei der Bürgerschaft an. Dorsi setzte auch durch, dass Wandschmierer gebüßt werden und Klienten des Straßenstrichs, die ihr Auto anhalten, um sich mit Prostituierten abzusprechen. Er verbot den Alkoholkonsum auf den Plätzen des historischen Zentrums und in Parkanlagen und den Verzehr von Imbissen auf offener Straße in der Altstadt. Die meisten Bürger sind mit Dorsi einverstanden. Die Lega, sagt die Generalsekretärin der Linksgewerkschaft der CGL in Verona, Carla Pellegatta, vernachlässige ihre Basis nicht, sie spreche die Sprache ihrer Wähler und reagiere auf ihre Anliegen. Das erkläre ihren Erfolg.
Parla oggi un linguaggio che viene capito, che viene compreso e quindi cerca di dare alle persone delle risposte che guardano alla territorialità, che guardano.
Bei der Gewerkschafterin klingt auch ein bisschen Selbstkritik mit, gegenüber dem eigenen Partito Democratico, der den Kontakt mit den Leuten verloren habe. Freilich, auf der Linken überwiegen die scharfen Kritiker am Bürgermeister Dorsi. Sie beklagen, dass einst tolerant, moderate Verona sei zum Verona der Verbote geworden, die Tradition der Solidarität mit den Armen und den Ausländern sei über Bord geworfen worden. Es mache sich Rechtsextremismus und Rassismus breit, sagt mir Carlo Castiglioni vom Immigrationsstudienzentrum CESTIM. Das Zentrum steht unter anderem den Immigranten in ihrem beschwerlichen Parcours in den Ämtern bei.
E questo moderatismo, con la venuta della Lega, si è trasformato, secondo me, in un estremismo di tipo anche a sfondo razzista.
Die Rechte insgesamt, aber vor allem die Lega verbreite mit ihren Slogans Angst, sagt Castiglioni. Der Ausländer werde als Feind charakterisiert, er werde zum Sündenbock gemacht für alles und jedes, für die sozialen Probleme, für die Kriminalität.
Straniero, lo straniero è il nemico. Attenzione, lui viene, capo fa di fico dei capo espiatorio. Lui sporca, lui va in giro, stupra la droga.
Blauäugigkeit, Realitätsverlust werfen hingegen die meisten Bürger Veronas der Linksopposition vor. Und sie reagieren verärgert auf Artikel, die Verona als Hochburg von Intoleranz, von kahlgeschorenen Naziskins und Neofaschisten kennzeichnen. Wobei freilich nicht bestritten wird, dass es Schlägergruppen nicht zuletzt im Umfeld der Hooligan-Szene durchaus gibt. Kleine Schlägergruppen. Man dürfe nicht verallgemeinern, wird präzisiert. Alles in allem seien die Veronesi aber keineswegs fremdenfeindlich, wird betont. Tatsache sei, meint Bürgermeister Torsi, dass jedermann nach Italien kommen könne, aber nie jemand weggewiesen werde.
Perché in realtà in Italia, oggi come oggi, entra chiunque. E non c'è nessuno. Questa è la fotografia della situazione dell'immigrazione nel nostro paese.
Die Leute kämen nach Italien, weil es da Arbeit gäbe. Sonst kämen sie nicht, erwidert Carlo Castiglioni lakonisch.
Perché se qui ci sono posti di lavoro, la gente viene.
Zehntausende von Alten überlebten dank ihrer ausländischen Haushalts- und Pflegehilfe. Afrikanerinnen, Lateinamerikanerinnen, Asiatinnen, Osteuropäerinnen, von denen viele illegal in Italien lebten. Würden sie registriert, müssten die Sozialzulagen bezahlt werden und das überschreite die finanziellen Möglichkeiten der meisten Rentner. Letztlich komme diese Art von Schattenwirtschaft Italien viel, viel billiger zu stehen, als Unterkünfte in Pflegeheimen anzubieten. Dasselbe Argument gilt für einen großen Teil der schwarz arbeitenden Ausländer in Fabriken, in der Landwirtschaft, auf dem Bau. Wie anderswo sind auch in Verona und im ganzen Veneto Ausländer für das Überleben der Wirtschaft unerlässlich, auch wenn sie keine Papiere haben. Wie viele es genau sind, weiß man natürlich nicht. Möglicherweise gleich viele oder mehr als die offiziell registrierten Ausländer, die in Verona selbst 12% der Bevölkerung ausmachen, in einigen industrialisierten Randzonen der Stadt aber auch fast einen Drittel der Anwohnerstellen. Einen Konsens gibt es bei den meisten. Legale Immigranten brauche es, sie können auch integriert werden. Illegale Immigranten indessen gestatteten zwar Kostenersparnisse, dienten zur Abfederung gegenüber der Konkurrenz, würden aber häufig, wenn ohne Arbeit, in eine gefährliche Randsituation gedrängt und damit zu kriminalitätsbereiten gefährlichen Außenseitern. Der Präsident der Vereinigung der kleinen und mittelgroßen Unternehmen der Provinz Verona, Alberto Aldegari, er ist selbst ein Möbelfabrikant, meint, illegale Immigrationsströme, wie sie Italien seit einigen Jahren gekannt habe, könnten vom Land schlicht nicht verkraftet werden. Aber niemand tue was, um Ordnung zu schaffen, klagt er.
Italia non è in grado di sopportare flussi come quelli che stiamo sopportando ormai da anni. Continuiamo a lamentarcene e nessuno fa niente per risolvere.
Doch wer das als Industrieller in Verona sagt, ist auch in einer Zwickmühle. Denn die jungen Italiener seien für harte Arbeitsjobs zu kleinem Lohn nicht mehr zu haben. Sie seien vielleicht zwar besser ausgebildet, im Gegensatz zur Generation der Väter und Großväter, fehle es ihnen aber an Einsatzwillen, meint Alberto Aldegari.
Però quelli avevano la modestia e la voglia di fare certe cose. Questi non ce l'hanno, magari hanno più preparazione, ma non hanno né la modestia e né la voglia di metterci la faccia su certi tipi di situazioni.
Und das natürlich begünstigt dann wieder die Ausländer, auch jene ohne Papiere, die arbeitshungrig jeden Job akzeptieren. Aus diesem Teufelskreis kommt auch das reiche Verona nicht heraus.
Der Dossierbericht aus Verona von Rolf Pellegrini und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Noas Bruderer und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.